Liebe Gemeinde, liebe Gäste und besonderen Gruß an die Jugendlichen vom 12-Plus-Kurs, die heute der Gemeinde vorgestellt werden, die jetzt begonnen haben im letzten Herbst, also mit diesem Schuljahr, den 12-Plus-Kurs, der zur Taufe, zur Konfirmation führen kann. Und haben uns schon mehrmals getroffen und heute also die Vorstellung für die Gemeinde. Was ist besser? Eher oder später zu kommen. Wir haben gestern unseren Kurs gehabt online. Die erste war schon am Freitagabend eingeloggt, aber ist dann anscheinend wieder rausgegangen oder rausgeflogen, denn da passierte ja noch nichts, wir wollten ja erst Sonntag früh anfangen. Und die letzten mussten wir anrufen und haben es aber bis zum Schluss nicht geschafft, sie dazu zu bringen. Was ist besser, eher zu kommen oder später? Beim Gottesdienst sind die Auswirkungen vielleicht nicht so gravierend. Höchstens am Heiligabend, zu früheren Zeiten, als die Kirche noch voll war, hat man vielleicht keinen Platz bekommen, oder nur einen Stehplatz, wenn man spät kam. Am kalten Buffet ist es so, um schon mal auf die Konfirmation vorauszublicken, wer später hingeht, der braucht sich nicht anzustellen. Aber es kann passieren, dann sind ein paar Sachen schon alle, natürlich die besten. Bei Geschwistern ist es so, wer eher da war, der hat mehr zu sagen. Aber er kriegt auch immer die Verantwortung. Dann heißt es, du bist der Große oder die Große. Du musst doch ein bisschen aufpassen und du musst doch schon ein bisschen Verantwortung zeigen. Oder in den Generationen, die Oma, die weiß mehr, die hat auch mehr, zumindest wenn man davon ausgeht, wie viel Scheine sie an die Enkel verschenkt. Trotzdem beneiden die Enkel die Oma wahrscheinlich nicht. Denn sie wissen, wir haben unser ganzes Leben noch vor uns und die Oma hat wahrscheinlich den größten Teil ihres Lebens schon hinter sich. Und so ist das bei uns Menschen meistens. Wer eher da war, der hat mehr Erfahrung, deswegen hat er normalerweise auch mehr zu sagen und verdient oder verlangt mehr Respekt. Wer später kommt, der muss sich erstmal unterordnen, aber er wird da sein und wird Verantwortung übernehmen, wenn die Alten gegangen sind. Und deswegen hat letztendlich eher mehr Relevanz für die Zukunft, weil diese Person, er oder sie, in der Zukunft mal die Entscheidungen fällen wird. Und so ist das bei uns Menschen, weil wir der Zeit unterworfen sind, weil wir kommen und gehen und weil die, die sich ganz hinten in der Schlange anstellen, jetzt irgendwann mal die Alten sein werden, die sich darauf vorbereiten, die Bühne zu verlassen. Darum geht es auch in dem Predigtext, den wir gehört haben für das Epiphaniasfest. Es geht um zwei Personen, die hier an der Kanzel zu sehen sind. Alle, die so ganz weit links sitzen, die können das nicht erkennen. Bei ihrem Winkel, die müssen hinterher mal hingehen. Da steht Johannes der Täufer und Jesus. Der linke, also von mir aus gesehen, von euch rechts ist Johannes der Täufer. Und er zeigt so auf Jesus und Jesus erkennt man daran, dass er das Kreuz über der Schulter hat, obwohl er zu Lebzeiten nicht ständig mit dem Kreuz auf der Schulter rumgelaufen ist. Aber hier ist es einfach zu seiner Kennzeichnung mit angebracht. Ohne Jesus wäre Johannes der Täufer sicherlich schon längst vergessen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt außerhalb des Neuen Testaments Zeugnisse, Informationen über ihn gibt. Johannes der Täufer und Jesus, die haben noch viel früher gelebt als unsere und eure Urgroßeltern. Sie sind vor mehr als 2000 Jahren geboren und vor fast 2000 Jahren gestorben. Deswegen verdienen sie natürlich noch viel mehr Respekt und Hochachtung als die Urgroßeltern. Und man stellt sich die Frage, sind sie dann auch noch viel weniger relevant für die Zukunft als das, was unsere Uroma immer wieder sagt? Sind sie deswegen nicht mehr relevant für unsere Welt und für unser Leben, weil sie doch schon so vor so langer Zeit gelebt haben? Tatsächlich ziehen viele Menschen vor Jesus den Hut in Ehrerbietung und sagen, Jesus war ein großartiger Mann, ein sehr guter Mensch und viele andere ehrenvolle Dinge, aber tatsächlich interessieren sie sich überhaupt nicht für seine Worte. Sie sagen entweder, diese Worte sind heute nicht mehr von Bedeutung oder sie leben zumindest so, dass sie damit zu erkennen geben, diese Worte haben heute keine Relevanz mehr. Johannes der Täufer, der hier, hat etwas Merkwürdiges über Jesus gesagt. Das war der erste Vers des Textes, den wir vorhin gehört haben als Lesung. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Nach menschlichem Zeitmaß sind Johannes der Täufer und Jesus zusammengekommen. Sie sind im Abstand von einem halben Jahr geboren, das heißt, sie waren quasi derselbe Jahrgang. Sie sind in die gleiche Kindergartengruppe gegangen, haben zur selben Zeit ihre Zuckertüte getragen, haben um dieselbe Zeit ihren Moped-Führerschein gemacht, die Tanzstunde absolviert, die Lehre begonnen, wenn es das alles damals schon gegeben hat. Trotzdem sagt Johannes über Jesus, der ein halbes Jahr jünger ist als er, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Jesus ist ein halbes Jahr später als Johannes geboren, 6 Monate, deswegen feiern wir die Geburt von Jesus am 24. Dezember und die Geburt von Johannes dem Täufer am 24. Juni. Aber im Unterschied zu Johannes kommt Jesus aus der Ewigkeit Gottes. Johannes ist bei seiner Zeugung entstanden, wie alle anderen Menschen auch. Aber Jesus war vorher schon da. Er war schon an der Seite Gottes, bevor Gott überhaupt die Zeit und die Materie und die Welt geschaffen hat. Jesus ist der ewige Gott, der immer da war und immer da sein wird. Und dann sagt Johannes, aber der nach mir kommt, und da meint er nicht nur, dass Jesus ein halbes Jahr später geboren ist und dass er seine öffentliche Tätigkeit später als Johannes begonnen hat, also später populär geworden ist als Johannes. Erst als Johannes schon in der Todeszelle von König Herodes saß, ist Jesus zum ersten Mal an die Öffentlichkeit getreten. Aber der nach mir kommt, bedeutet noch mehr, nämlich der da sein wird und bleiben wird, wenn ich schon lange weg bin. Der, auf den es ankommt, wenn ich vielleicht bereits vergessen bin. Der nach mir kommt, damit meint Johannes nicht nur, dass Jesus länger leben wird als er, waren ja dann auch nur einige Monate, die Jesus länger gelebt hat, sondern dass er kommen wird, dass er der Kommende ist, dass ihm die Zukunft gehört und dass er das letzte Wort haben wird in dieser Welt. Johannes gibt Zeugnis von ihm und sagt, dieser war es, von dem ich das gesagt habe. Johannes gibt Zeugnis. Zeugnis kann bloß geben, wer etwas selber erlebt hat. Ich kann beim Verkehrsunfall mich nicht als Zeuge melden, wenn mir das meine Nachbarin Brühwarm erzählt hat. Dann war ich ja nicht dabei, dann weiß ich gar nichts darüber, außer, dass meine Nachbarin was davon erzählt hat. Dann weiß ich noch nicht mehr, ob sie selber gesehen hat. Ein Zeuge kann nur sein, wer etwas selbst erlebt hat, wer dabei war. Und das ist auch das, was wir weitergeben in der Kirche, im 12-Plus-Kurs, überhaupt im Gottesdienst, bei allem, was wir machen. Wir geben nicht eine Weltanschauung weiter, wir führen nicht Traditionen fort, sondern wir sind, wenn es richtig ist, Zeugen, also Menschen, die etwas erlebt haben und das weitersagen an andere, die es vielleicht nicht erlebt haben oder die es vielleicht verdrängt haben, was sie erlebt haben oder nicht gedeutet und verstanden haben. Johannes ruft, wörtlich steht eigentlich hier, er schreit, Johannes hat geschrien, als er von Jesus geredet hat. Das heißt, ihm war das sehr wichtig, dass es alle hören. Klar, er stand irgendwo in der Wüste am Jordan und die Menschen, es waren Hunderte oder Tausende um ihn versammelt, er hatte kein Mikrofon, er musste schreien, damit ihn alle verstehen. Aber es ist auch im grundsätzlichen Sinne gemeint. Er hat es laut von sich gegeben. Durch sein Auftreten hat er Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Durch sein Aussehen, durch die Art, wie er gelebt hat, waren die Menschen neugierig. Was ist denn das für einer? Und damit hat er ihre Aufmerksamkeit gehabt und konnte ihnen das sagen, was er von Gott ihnen zu sagen hatte und was er ihnen über Jesus zu sagen hatte. Alle müssen es hören, weil das, was Jesus sagt und weil Jesus seine Person für alle wichtig ist, die, die hier in der Kirche sitzen, die draußen vor den Kirchenfenstern auf dem Friedhof in den Gräbern liegen, auch für die ist Jesus noch wichtig. Auch die müssen sich für ihn verantworten. Und die, die gar nicht daran denken, in die Kirche zu gehen, weil sie heute Schnee schippen und streuen müssen oder die noch im Bett liegen müssen oder schon wieder vom Fernseher sitzen oder vom Computer. Alle müssen das hören, weil sich für alle Menschen die Zukunft an Jesus Christus entscheidet. Viele glauben das nicht, viele wollen das nicht wahrhaben, aber es sollen wenigstens alle hören, damit sie die Chance haben, sich zu entscheiden. Damit sie nicht, wenn sie vor Gottes Gericht stehen, einmal sagen müssen, wenn Jesus wiederkommt, ich habe das nicht gewusst. Ich hatte einen Nachbarn, der war Christ, der hat in der Kirche gerannt. Wir haben manchmal Bier getrunken am Gartenzaun. Aber der hat mir nie gesagt, dass das für mich wichtig wäre. Ich dachte, das ist ein Hobby, so wie Karnickel züchten oder Fahrrad fahren. Damit nicht Menschen sagen, ja, ich bin mehrfach in der Kirche gewesen, aber der Pfarrer hat da nie was davon gesagt, dass Jesus Christus für jeden Menschen wichtig ist, auch für mich und für meine Angehörigen. Deswegen schreit Johannes laut und deswegen sollten wir vielleicht laut schreien, aber vielleicht auch nur die Gelegenheit nutzen oder auch manchmal, wenn gar keine Gelegenheit ist, jemand beiseite nehmen und sagen, du, ich habe dir was Wichtiges zu sagen, was ich bis jetzt immer zurückgehalten habe, weil ich mich geniert habe dafür. Alle müssen es hören, dass sich an Jesus die Zukunft entscheidet. Und diese Zukunft soll, wenn es nach Jesus geht, Gnade heißen. Jesus ist gekommen und Johannes hat ihn angekündigt und hat auch vor ihm gepredigt, um von der Gnade zu reden. Johannes hat noch nicht so sehr von der Gnade geredet, er hat mehr das Gericht betont und die Strafe, aber es war die Vorbereitung. Wenn man nicht weiß, dass man vor Gericht kommt, braucht man auch keine Gnade. Gnade im Gericht, im Tod, im Leben. Gnade heißt, du bist geliebt, dir ist vergeben, du darfst kommen, wie du bist und du darfst ein neues Leben beginnen. Und das ist wichtig zu wissen und das ist gut zu wissen. Gnade heißt also nicht, ist alles okay, sondern Gnade heißt, du bist verurteilt, aber du wirst nicht bestraft. Das heißt Gnade. Und Gnade kann auch im politischen oder im gesellschaftlichen Rahmen der Bundespräsident nur jemandem aussprechen, der verurteilt ist. Und jemand, der seine Schuld bestreitet, der muss auf sein Recht pochen, aber der kann nicht um Gnade bitten. Gnade gilt für den, der anerkennt, ich bin schuldig, ich habe Strafe verdient und trotzdem bitte ich darum, dass sie mir erlassen wird oder erleichtert wird. Und das genau möchte Jesus bringen. Und deswegen ruft er und lädt er ein und deswegen ist es so wichtig, ihn zu kennen, sich ihm zuzuwenden und ihn um diese Gnade zu bitten. Er gibt sie gern und er ist nur gekommen, um sie uns zu bringen und er wartet nur darauf, dass wir uns zu ihm wenden und sie annehmen. Jesus Christus ist die Zukunft der Welt und deswegen ist er auch die Zukunft meines Lebens und deines Lebens und das Leben aller Menschen, die du kennst und mit denen du zusammenkommst. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.